Der Kondor. Von weitem wirkte die Rakete wie ein schiefer Turm. Die Sandmassen rings um sie verstärkten diesen Eindruck. Da der Wind ständig von Westen blies, war der Sandwall dort bedeutend höher als im Osten. Mehrere Zugmaschinen im Umkreis waren fast ganz zugeweht. Sogar der außer Gefecht gesetzte Energiewerfer, der mit offener Haube dastand, war halb verschüttet. Aber das Heck ließ die Düsenöffnung sehen, weil es in einer frei gebliebenen Bodenmulde ruhte. Man brauchte nur eine dünne Sandschicht zu entfernen, um zu den Gegenständen zu gelangen, die an der Rampe verstreut lagen. Am Rande des Dünenwalls hielt die Gruppe an. Die Fahrzeuge, die sie vom Unbesiegbaren hergebracht hatten, umringten bereits im großen Kreis das ganze Gelände. Die Strahlenbünde der Emitoren hatten sich zum Schutzfeld vereinigt. Die Männer hatten die Transportmaschinen und die Infroroboter etwa 100 Meter von der Stelle entfernt zurückgelassen, wo der Sandwall das Fundament des Kondors ringförmig umschloss, und blickten nun den Dünenkamm hinunter. 5 Meter trennten die Rampe vom Boden, als wäre sie beim Herablassen plötzlich aufgehalten worden. Der Personenaufzug war jedoch unberührt und die offene Tür schien zum Einsteigen einzuladen. Daneben ragten ein paar Sauerstoffflaschen aus dem Sand. Ihre Aluminiumwandung blinkten, als hätte jemand sie erst vor wenigen Minuten liegen gelassen. Ein Stück weiter schimmerte es blau in einer Düne. Ein Plastikbehälter, wie sich herausstellte. Außerdem fand sich in der Mulde am Fuße des Raumschiffs eine Unmenge wirr verstreuter Gegenstände. Volle und leere Konservendosen, Theodoliten, Fotoapparate, Stative und Feldflaschen. Manche unversehrt, andere beschädigt. Wie haufenweise aus der Rakete geworfen, dachte Rohan und sah zu dem dunklen Loch des Personeneinstiegs hinauf. Die Luke war nicht ganz geschlossen. Der kleine fliegende Aufpfleger, De Vries, war rein zufällig auf das tote Raumschiff gestoßen. De Vries hatte gar nicht versucht, reinzugelangen, sondern sofort die Basis benachrichtigt. Erst Rohans Gruppe sollte das Geheimnis um das Schwesterschiff des Unbesiegbaren ergründen. Schon liefen die Techniker von ihren Maschinen herzu und schleppten die Werkzeugkisten an. Rohan bemerkte etwas Rundes am Boden. Mit der Schuhspitze scharte er den feinen Sand weg, weil er annahm, ein kleiner Globus liege darunter, und grub, noch immer nichts ahnend, ein blassgelbes, gewölbtes Gebilde aus. Er fuhr zurück. Beinahe hätte er laut aufgeschrien. Alle wandten sich zu ihm um. Er hatte einen Menschenschädel in der Hand. Sie fanden dann noch andere Knochen und sogar ein ganzes Skelett im Raumanzug. Zwischen den herabhängenden Unterkiefer und der oberen Zahnreihe klemmte noch das Mundstück des Sauerstoffapparates. Das Manometer war bei 46 Atmosphären stehen geblieben. Knien drehte Jaak den Hahn der Flasche auf und das Gas strömte zischend heraus. In der ideal trockenen Wüstenluft hatte sich an den Stahlteilen des Reduktors nicht ein bisschen Rost gebildet, sodass sich die Gewinde leicht schrauben ließen. Der Aufzug war von innen zu bedienen, aber offensichtlich war das Netz ohne Strom, denn sie drückten vergebens auf die Knöpfe. Die 40 Meter hohe Fahrstuhlkonstruktion zu ersteigen war recht schwierig, und Rohan schwankte, ob er nicht lieber ein paar Leute mit einer fliegenden Untertasse hinaufschicken sollte. Der Kondor, ein Raumkreuzer derselben Klasse wie der Unbesiegbare, hatte wenige Jahre früher die Werft verlassen. Äußerlich waren die beiden Schiffe nicht zu unterscheiden. Die Männer schwiegen. Obgleich keiner es aussprach, hätte wohl jeder lieber die Trümmer von einer Havarie, ja selbst von einer Reaktorexplosion vorgefunden. Dass das Schiff so dastand, eingegraben in den Wüstensand und leblos auf die Seite geneigt, als hätte der Boden und den Druck der Heckstützen nachgegeben, mitten in einem Gewirr von Gegenständen und menschlichen Gebeinen, selbst aber scheinbar unberührt, erschütterte alle. Zu viert fuhren sie hinauf, Rohan, Balmin, der Biologe Hagerup und Kralik, einer der Techniker. Gewohnheitsgemäß musterte Rohan den gewaltigen gewölbten Schiffskörper, der hinter dem Aufzugsgelände vorbeiglitt, und er starrte zum ersten, aber nicht zum letzten Mal in diesem Tag. Die Panzerplatten waren von einem erstaunlich harten Werkzeug angebohrt oder zerkratzt. Die Spuren waren nicht besonders tief, aber so dicht gesät, dass die ganze Außenhaut wie von Blatternarben bedeckt schien. Rohan packte Balmin am Arm, doch der hatte die unerhörte Erscheinung schon bemerkt. Beide versuchten, die Kerben genau zu erkennen. Sie waren klein, wie mit einem spitzen Meißel geschlagen. Aber Rohan wusste, dass es keinen Meißel gab, der einer superharten Titan-Molybdän-Decke etwas hatte anhaben können. Das brachte nur eine chemische Ätzung fertig. Er gelangte jedoch nicht zu einem Ergebnis, denn der Aufzug beendete seine kurze Fahrt und sie betraten die Schleusenkammer. Das Schiffsinnere war erleuchtet. Die Techniker hatten bereits das pressluftgetriebene Notstromaggregat angeschaltet. Der sehr feine, leichte Sand bildete nur an der Schwelle, wo der Wind ihn durch den Luckenspalt hereingeweht hatte, eine etwas dickere Schicht. In den Gängen lag gar keiner. Im dritten Stock fanden die Ankömmlinge saubere, adrette und hell erleuchtete Räumlichkeiten vor. Hier und da erblickten sie einen Gegenstand, eine Sauerstoffmaske, einen Plastikteller, ein Buch oder ein Teil eines Schutzanzuges. Aber so war es eben nur im dritten Stock. Weiter unten, in den kartografischen Kajüten und in den Sternkajüten, in den Messen, in den Mannschaftskabinen, den Radarräumen, den Hauptverteiler, auf dem Deck und Verbindungskorridoren, herrschte ein unbegreifliches Durcheinander. Noch schlimmer sah es in der Steuerzentrale aus. Dort gab es an Uhren und Bildschirmen wohl nicht eine einzige unversehrte Scheibe. Das Glas bestand aus einer splitterfreien Masse und war offenbar erstaunlich heftigen Stößen ausgesetzt gewesen, denn es bedeckte als silbriges Pulver Tische, Sessel, ja Leitungen und Steckdosen. Wie aus einem Sack geschüttete Gekrütze häuften sich in der Bibliothek nebenan Mikrofilme, zum Teil auseinandergerollt und in einen großen glatten Knäuel verschlungen, zerfetzte Bücher, zerbrochene Zirkel, Rechenschieber, Spektralbänder, neben Stößen von Camerons großen Sternkatalogen, über die sich jemand wohl besonders hergemacht hatte, denn die dicken, steifen Folienbänder waren in wilder Raserei, zugleich aber mit unfassbarer Geduld bündelweise herausgerissen. Im Clubraum und im angrenzenden Vorführsaal waren die Gänge mit Kleiderhaufen und Lederstücken von den aufgestützten Sesselbezügen versperrt. Mit einem Wort, es sah aus, als wäre, wie Bootsmann Tähner sich ausdrückte, die Rakete von einer Herde wütender Paviane überfallen worden. Die Männer, denen es angesichts dieser Verwüstung geradezu die Sprache verschlug, gingen von Deck zu Deck. In der kleinen Navigationskanüte lag an der Wand zusammengekrümmt der verdorrte Leichnam eines Mannes, in einer Leinenhose und in einem fleckigen Hemd. Jetzt bedeckte ihn eine Zeltplane, die ihm der Techniker, der als erster im Raum gewesen war, übergeworfen hatte. Es war eigentlich eine Mumie mit brauner, an den Knochen angetrockneter Haut. Rohan war unter den Netzen, die den Kondor verließen, ihn schwindelte. Ein körperliches Übelkeitsgefühl überkam ihn und mit aller Willenskraft unterdrückte er die immer wiederkehrenden Anfälle. Ihm war, als hätte er einen fürchterlichen, unglaublichen Traum gehabt. Die Gesichter der Männer aber gaben ihm Gewissheit, dass alles, was sie gesehen hatten, Wirklichkeit war. Sie übermittelten dem Unbesiegbaren kurze Funkberichte. Ein Teil des Kommandos blieb an Bord des Kondors, um einigermaßen Ordnung zu schaffen. Zuvor aber hatte Rohan alle Räume des Schiffes sorgfältig fotografieren und eine ausführliche Beschreibung des Zustandes anfertigen lassen, indem sie das Schiff vorgefunden hatten. Mit Balbin und Gab, einem der Biophysiker, fuhr er zurück. Lenker des Transports war Jag. Sein breites, sonst immer lächelndes Gesicht schien jetzt schmaler und finsterer. Die viele Tonnen schwere Maschine holperte, von Stößen geschüttelt, die man bei der üblichen glatten Fahrweise des beherrschten Mannes nicht gewohnt war, über die Dünen und warf beiderseitig hohe Sandfontänen auf. Ihn voraus schob sie ein anbemannter Energoboter und schützte sie mit dem Kraftfeld. Sie schwiegen die ganze Zeit. Jeder war mit den eigenen Gedanken beschäftigt. Rohan fürchtete sich fast vor der Begegnung mit dem Astrogator, weil er nicht wusste, was er ihm eigentlich sagen sollte. Eine der schrecklichsten, völlig zusammenhanglosen, ja irrsinnigen Entdeckungen hatte er für sich behalten. Im Badezimmer des achten Stocks hatte er Seifenstücke gefunden, die eindeutig Spuren menschlicher Zähne trugen. Aber dort konnte es noch keine Hungersnot gegeben haben. Die Lager waren von unangerührten Lebensmittelvorräten überfüllt. Sogar die Milch in den Kühlräumen war noch einwandfrei. Nach Rohans Aufbruch war im Hibernator des Kondors der eingefrorene Körper eines Menschen entdeckt worden. Dieser Mann konnte vielleicht wieder zum Leben erweckt werden. Sax brachte deshalb die erforderliche Apparatur vom Unbesiegbaren. Rohan entschloss sich, Sax zu folgen mit der Begründung, das Fahrzeug des Wissenschaftlers habe kein Schutzfeld. In Wahrheit aber war er froh, das Gespräch mit Horbach hinausschieben zu können. Sie wendeten an Ort und Stelle und jagten sandaufwirbelnd zurück. Beim Kondor war reges Treiben. Noch immer wurden die unterschiedlichsten Dinge aus den Dünen zutage gefördert. Abseits lagen unter weißen Tüchern in einer Reihe die Leichen. Es waren inzwischen mehr als 20 geworden. Die Rampe funktionierte, sogar der Reaktor für Bodenbetrieb lieferte bereits Strom. Vom Weiten hatte man sie in der Staubwolke erkannt und ihnen den Durchgang in das Kraftfeld geöffnet. Ein Arzt, der kleine Dr. Nigren, war schon zur Stelle, aber ohne Assistenten wollte er den Mann aus dem Hibernator nicht untersuchen. Rohan machte von seinem Recht Gebrauch, er vertrat hier immerhin den Kommandanten, und ging mit den beiden Ärzten an Bord. Die zertrümmerten Apparaturen, die beim ersten Mal die Tür des Hibernators versperrt hatten, waren beiseite geräumt worden. Die Zeiger standen auf 17 Grad unter Null. Die beiden Ärzte verständigten sich mit Blicken, aber Rohan wusste von den Hibernationen, um zu verstehen, dass die Temperatur für einen reversiblen Tod zu hoch, für einen hyperthermischen Schlaf hingegen zu niedrig war. Es sah nicht aus, als wäre der Mann im Hibernator für ein Überdauern unter geeigneten Bedingungen vorgesehen gewesen. Er war wohl vielmehr durch Zufall dort hineingeraten, ebenso unbegreiflich und widersinnig wie alles andere, das an Bord des Condors geschehen war. Und wirklich, als sie bereits in den thermostatischen Skaphandern das Handrad aufgedreht und die schwere Klappe angehoben hatten, sahen sie auf dem Fußboden ausgestreckt mit dem Gesicht nach unten den Körper eines nur mit Unterwäsche bekleideten Mannes. Rohan half den Ärzten, ihn zu einem kleinen gepolsterten Tisch hinüberzutragen, über dem drei Leuchten hingen, die schattenfreies Licht gaben. Es war kein Operationstisch, sondern eine Art Liege für kleine Eingriffe, wie sie bisweilen im Hibernator vorgenommen wurden. Rohan hatte Angst, das Gesicht des Mannes zu erblicken, denn er hatte viele Besatzungsmitglieder des Condors gekannt. Aber dieser Mann war ihm fremd. Wären die Glieder nicht eiskalt und steif gewesen, so hätte man meinen können, der Gefundene schlafe. Die Lider waren geschlossen. In dem trockenen, hermetisch abgedichteten Raum hatte die Haut nicht einmal die natürliche Farbe eingebüßt, sondern war lediglich bleich. Aber das Gewebe darunter wimmelte von mikroskopisch kleinen Eiskristallen. Wieder verständigten sich die beiden Ärzte wortlos durch Blicke. Dann machen sie ihre Instrumente fertig. Rohan ließ sie auf einer der leeren, frisch bezogenen Ruhestätten nieder, die zwei lange Reihen bildeten. Im Hibernator war die ursprüngliche, tadellose Ordnung erhalten. Ein paar Mal klirrten die Instrumente, die Ärzte flüsterten, schließlich trat Sax von dem Tisch zurück und sagte, nichts mehr zu machen. Also tot, stieß Rohan hervor. Es war weniger eine Frage als eine Schlussfolgerung, die einzige mögliche, die er aus den Worten des Arztes ziehen konnte. Nigrin hatte unterdessen die Klimaanlage eingeschaltet. Wenig später drang ein warmer Luftstrom in den Raum. Rohan erhob sich, um hinauszugehen. Da sah er, dass Sax an den Tisch zurückkehrte. Der Arzt nahm eine kleine schwarze Tasche vom Boden auf, öffnete sie und nun kam jener Apparat zum Vorschein, von dem Rohan schon so oft gehört hatte, der aber bisher in seinem Beisein nie benutzt worden war. Mit ruhigen, fast pedantischen Bewegungen entwirrte Sax die Leitungsstränge, an deren Ende flache Elektroden hingen. Er legte 6 Stück an den Schädel des Toten und befestigte sie mit einem elastischen Band. Dann hockte er nieder und zog 3 Paar Kopfhörer aus der Tasche. Er setzte selbst ein paar auf und drehte, noch immer vorübergebeugt, an den Knöpfen des Apparates. Die Augen hatte er geschlossen, sein Gesicht wirkte nun völlig konzentriert. Plötzlich runzelte er die Stirn, beugte sich noch tiefer und riss sich gleich darauf die Kopfhörer herunter. »Kollege Nigrin«, sagte mit sonderbarer Stimme. Der kleine Doktor nahm ihm die Kopfhörer ab. »Was ist?«, flüsterte Rohan mit bebenden Lippen. Der Apparat wurde, zumindest in der Bordsprache, Gräberabklopfer genannt. Bei einem Verstorbenen, bei dem der Tod erst kurz zuvor eingetreten oder doch noch nicht verwest war, wie dieser Leichnam infolge der niedrigen Temperatur, konnte man das Gehirn abhorchen oder genauer den letzten Inhalt des Bewusstseins ermitteln. Der Apparat sandte elektrische Impulse ins Schädelinnere, sie suchten den Weg des geringsten Widerstandes, das heißt, sie liefen an den Nervenfasern entlang, die in der präagonalen Phase eine funktionelle Einheit bildeten. Die Ergebnisse waren nie sicher, aber es hieß, auf diese Weise sei es mehrmals gelungen, außerordentlich bedeutsame Informationen zu erhalten. In solchen Fällen wie gerade jetzt, da so viel daran lag, zumindest ein wenig das Geheimnis und die Tragödie des Condors zu lüften, war die Anwendung des Gräberabklopfers dringend geboten. Sax rollte die Leitungsräte zusammen und stopfte sie in die Tasche. Nigrin nahm ein Laken und warf es über den Körper und Gesicht des Toten. Dessen Mund war bisher geschlossen gewesen, hatte sich jetzt leicht geöffnet. Wohl unter der Wärmeeinwirkung, und das Gesicht hatte einen ungeheuer erstaunten Ausdruck angenommen. So verschwand er unter dem weißen Tuch. »Sag doch was, warum sagt ihr nichts?« stieß Rohan hervor. Sax zog die Riemen an der Apparatehülle fest, erhob sich und trat einen Schritt an ihn heran. »Beherrschen Sie sich bitte, Navigator!« Sax knöpfte den Skaphander auf, der zu Boden glitt, und von seiner Stattlichkeit war nichts mehr vorhanden. Er war wieder der hagere, gebeugte Mann mit den schmalen Schultern und den feinnervigen Händen. »Ich weiß nicht mehr als Sie«, antwortete er. »Vielleicht sogar weniger.« Rohan begriff nichts mehr, aber er klammerte sich an Sax letzte Worte. »Wieso? Warum weniger?« »Weil ich nicht hier war. Ich habe außer diesem Leichnam nichts gesehen. Sie sind doch heute Morgen hier gewesen. Sagt Ihnen dieses Bild nichts?« »Nein, die haben sich bewegt. Ob Sie da noch gelebt haben? Was war das nur an Ihnen, diese Flecke?« »Sie haben sich nicht bewegt. Das war eine Täuschung. Die Engramme wären wie eine Fotografie festgehalten. Manchmal ist es ein Übereinander von mehreren Bildern. In diesem Fall war es das nicht.« »Aber die Flecke, sind sie auch eine Täuschung?« »Ich weiß nicht, alles ist möglich. Aber ich glaube es nicht. Was meinen Sie, Negrin? Der kleine Arzt hatte sich schon aus seinem Skapander gepellt. Ich weiß nicht, antwortete er. Vielleicht war es auch kein Artefakt. An der Decke waren keine, nicht wahr? Solche Flecke? Nein, nur an den Leichen und auf den Fußboden und ein paar an den Wänden. Wenn das die zweite Projektion gewesen wäre, dann hätte sie über das ganze Bild bedeckt, meinte Negrin. Aber das ist nicht sicher. Bei solchen Engrammen hängt zu viel vom Zufall ab. Und die Stimme, dieses Gestammel? Forschte Rohan verzweifelt. Ein Wort war deutlich zu verstehen. Mama, haben Sie es gehört? Ja, aber da war noch was anderes. Ala und Lala. Das wiederholte sich unablässig. Ja, weil ich die ganze Hinterhauptlappenrinde abgesucht habe, brummelte Sachs. Das heißt, die ganze Gegend des akustischen Gedächtnisses, erklärte Herr Rohan. Das war das Ungewöhnliche. Diese Wörter? Nein, die nicht. Ein Sterbender kann an alles Mögliche denken. Wenn er an seine Mutter gedacht hätte, dann ist das durchaus normal. Aber sein Hörbereich ist leer, verstehen Sie? Nein, keine Ahnung, wieso leer? Meistens ist die Untersuchung des Hinterhauptlappens ergebnislos, erläuterte Nigrin. Dort sind zu viele Engramme, zu viele gespeicherte Wörter. Das ist so, als wollten Sie 100 Bücher auf einmal lesen. Ein Chaos entsteht. Aber er warf einen Blick auf die längliche Gestalt in den weißen Laken, hatte dort gar nichts, keine Wörter, nur die paar Silben. Na stimmt, ich habe vom sensorischen Sprachzentrum bis zum Succulus Rolandi alles abgesucht, sagte Sachs. Deswegen sind die Silben immer wiedergekehrt. Es waren die einzigen phonetischen Strukturen, die erhalten geblieben sind. Und der Rest, die anderen? Sind nicht da. Sachs erhob sich, als hätte er die Geduld verloren. Die sind nicht da und fertig. Fragen Sie mich bitte nicht, was damit geschehen ist. Dieser Mann hat das ganze akustische Gedächtnis verloren. Und das Bild? Das ist etwas anderes, das hat er gesehen. Er braucht nicht einmal zu verstehen, was er sah. Ein Fotoapparat versteht auch nichts und hält doch fest, worauf man ihn richtet. Übrigens weiß ich nicht, ob er verstanden hat oder nicht. Würden Sie mir helfen, Herr Kollege? Die beiden Ärzte gingen mit den Apparaten hinaus. Die Tür fiel hinter ihnen zu.